Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast vom Literaturhaus Bremen. Mit Katrin Krämer.
Und dafür bin ich heute nach Lilienthal gefahren. Für in Bremen und um Zulebende klingt Lilienthal ja nicht ungewöhnlich, aber wenn wir uns vielleicht mal in Auswärtige hineinversetzen, dann könnte damit auch so ein verwunschener Ort assoziiert werden, vielleicht der Schauplatz eines historischen Romans. Und wenn Sie dann noch hören, dass ich in Lilienthal bei Johanna von Wild bin, dann haben wir auch gleich noch den Namen der Romanheldin dazu. Und eine nicht unbedeutende Nebenfigur in diesem Zusammenhang ist aber auch Biggi Rist. Bei wem bin ich eigentlich? Bei Biggi Rist oder bei Johanna von Wild?
Sie dürfen sich das aussuchen. Aber in dem Fall würde ich sagen, sind Sie bei Johanna von Wild.
Weil Johanna von Wild ja Ihr Pseudonym ist. Und als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, da dachte ich, auch ein ganz schön romanhaftes Leben eigentlich, was die Frau geführt hat. Würde ich Romane schreiben, mir fiel zu Ihnen einiges ein. Bevor wir Sie besser kennenlernen, würde ich eben mit Ihnen gern über dieses fantastische Pseudonym reden, Johanna von Wild. Wie lange mussten Sie eigentlich überlegen, bis Sie auf diesen Namen gekommen sind?
Gar nicht, weil mütterlicherseits da die Vorfahren, also sehr weit zurück, da gab es tatsächlich mal von Wild. Und das hat mir meine Mutter als kleines Mädchen erzählt. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, natürlich wäre so eine Prinzessin, adlig und so weiter und so fort. Und da war der Nachname natürlich schon im Programm und Johanna, habe ich gedacht, klingt sehr schön dazu.
Ja, das hat was Historisierendes. Ich hatte schon gedacht, ach, das ist so ein Name, den denkt man sich aus, weil man vielleicht sagt, das ist so mein alter Ego, so die Wilde in mir. Und wenn ich mich umgucke bei Ihnen, wir sitzen ja in einem Entree, in einem schönen alten Lilienthaler Bauernhaus, was auch Ihr Schreibplatz ist. Da steht ein Foto von Ihnen gerahmt. Da sind Sie ein kleines Mädchen mit weißblonden Haaren und Sie sehen nicht nur brav aus, da ist noch was anderes, was Spitzbübisches. Trifft es also schon so ein bisschen das Wilde?
Das unterschreibe ich zu 100%.
Und das können Sie beim Schreiben vielleicht auch ausleben, besser als sonst?
Auf jeden Fall. Also ich bin immer in meinen Figuren drin und die kommen auch zu mir. Und das macht es auch so aus, dieses Schreiben. Also man hat natürlich so einen Plot oder so eine Idee im Kopf. Und die Figuren entwickeln sich langsam und auf einmal haben die ein Eigenleben. Und dann machen die, was sie wollen. Und ich lasse sie einfach. Und damit fahre ich sehr, sehr gut.
Warum war das wichtig, überhaupt ein Pseudonym zu haben? Sie haben ja vorher Kriminalromane geschrieben, zusammen mit Lilian Scalecki auch. War das wichtig, dass Sie für ein neues Genre, das Sie dann für sich entdeckt haben, auch einen anderen Autorinnennamen finden?
Naja, im Grunde war es so, ich habe ja die Krimis unter meinem Realnamen Biggi Rist geschrieben und ich dachte, das passt ja so gar nicht zu einem historischen Titel und deswegen musste ein Pseudonym her.
Wir sitzen ja hier an einem größeren Tisch und ich habe eben gesagt, Entree, das ist vielleicht ein bisschen albern. Es ist ja die alte Diele wahrscheinlich des Bauernhauses. Hier leben Sie schon seit einigen Jahren und der, könnte ich mir vorstellen, auch als Esstisch dienen, vielleicht noch ausgezogen werden kann, wenn Gäste da sind. Warum ist das Ihr Schreibplatz hier?
Weil es hier schön hell ist und ich kriege immer mit, was hier los ist. Ich sehe quasi durch diese riesige Verglasung auf unsere kleine Straße und kann sofort reagieren, wenn hier jemand kommt. Und es passiert des Öfteren, dass hier die Post nicht so weiß. Ja, ich finde es einfach schön. Das hat so ein schönes Ambiente hier. Deshalb bin ich hier am liebsten.
Und reißt Sie das nicht raus? Also wenn der Postbote dann da ist und Sie beschäftigen sich gerade mit einer Figur, die im 15. Jahrhundert flüchten muss vor ihren Häschern oder versucht irgendwie aus einer schrecklichen Ehe rauszukommen, dass auf einmal so ein Amazon-Fahrer da vor der Tür steht?
Nee, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich kann jederzeit reintauchen in diese Vergangenheit wieder. Das stört mich gar nicht.
Also das können Sie dann ganz gut trennen. Wir beginnen doch nochmal eben bei den Krimis, die Sie geschrieben haben, so mit bremischem Lokalkolorit, zusammen mit Lilian Scalecki. Das heißt, da haben Sie als Autorinnen-Duo funktioniert und geschrieben. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man selber seine Figuren lenkt. Sie machen das ja nicht mehr, weil es einfach ein Punkt war, aufzuhören oder weil das auch zu anstrengend war, sich immer auszutauschen, sich vielleicht auch immer zu verständigen zu müssen darüber, wo die Figur jetzt hin will und was sie gerade vorhat.
Nein, der Grund war, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen es mal jeder für sich selber versuchen. Und Lilly ist ja dem Kriminalroman treu geblieben und ich wollte endlich mal historisch schreiben, weil ich das ja auch selber sehr, sehr gerne lese. Und so kam das. Und wir hatten sehr viel Spaß, muss ich gestehen. Wir haben uns manchmal totgelacht, was unsere Figuren so machen, und hatten aber die Bücher so sehr gut getrennt, wer welchen Part hatte, und haben das immer ausgetauscht. Und jeder durfte natürlich, und das muss man zulassen können, sonst funktioniert das nicht in einem Duo, dass die andere bei einem auch korrigiert oder sagt, ja, das können wir so nicht machen, und umgekehrt.
Jetzt müssen Sie sich mit sich alleine totlachen beim Schreiben. Funktioniert das auch gut?
Naja, ich sag mal so, bei den historischen Romanen gibt's nicht so furchtbar viel zu lachen, weil das war ja eine ganz andere Zeit. Manchmal wär's schön, man könnte so eine Zeitmaschine haben. Nur mal ganz kurz für einen halben Tag da ins 16. Jahrhundert. Aber dann auch bitte wieder hierher. Also da war die Welt eine andere.
Die war total anders und die beschreiben Sie wirklich sehr eindrucksvoll und sehr lebendig. Aber ich dachte, so ein bisschen was zu lachen gibt's auch manchmal. Mir ging das so, als ich Ihren aktuellen Roman gelesen habe, Das Schicksal der Herzogin, da spielt ja nun der Friedrich von Mömpelgard eine große Rolle. Und das ist ein Name, der schon ziemlich lustig ist, obwohl der ja wirklich so hieß.
Ja, also die haben das damals natürlich verballhornt, das Montbéliard. Das waren die, ja, heutzutage die Schwaben natürlich. Und das ist geblieben. Also es ist nach wie vor in den alten historischen Schriften zu finden, Mömpelgard. Und hört sich lustig an, das stimmt wohl. Aber es ist wirklich eine Verballhornung.
Ja, vielleicht klingt es in norddeutschen Ohren auch lustiger als in süddeutschen Ohren. Sie sind wahrscheinlich vielleicht mit der Geschichte auch ein bisschen mehr aufgewachsen. Das war ja dann der spätere Herzog, glaube ich, von Württemberg. Diese Geschichte, die Sie sich da ausgedacht haben, die spielt in Heidelberg im Jahr 1427. Die ist fiktiv, aber ja auch historisch verbrieft. Das heißt, da haben Sie sowas gefunden, was Sie fasziniert. Warum?
Ja, natürlich konzentriere ich mich sehr auf Süddeutschland, weil ich daher stamme. Und ja, wir haben natürlich im Vergleich jetzt zu Norddeutschland doch deutlich mehr an Burgen, Schlössern und dergleichen. Und deswegen sind meine Romane im Süden angesiedelt.
Also das ist aber etwas, was Sie fasziniert, und diese Verbindung zwischen eben fiktiven Geschichten und doch historischen Grundlagen, das ist so, wo Sie gemerkt haben, da kann ich gut andocken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich halte mich natürlich sehr, sehr strikt, soweit möglich, an die Historie und erfinde so ein paar Protagonisten dazu. Und ich erkläre stets im Nachwort, was ist wirklich Dichtung und was ist Wahrheit. Habe eine Zeitleiste oft dabei, was ist wann geschehen. Mein Anliegen ist es, dass ich den Leserinnen und Lesern wirklich Geschichte erlebbar mache und nicht so trocken, wie man es aus dem Schulunterricht kennt, dass man da richtig eintauchen kann und trotzdem was lernt und für sich mitnimmt.
Das klingt nach einem ganz pädagogisch oder didaktischen Konzept, aber Sie lieben es ja auch, Geschichten zu erfinden und zu erzählen und sich was auszudenken.
Ja, das stimmt schon. Also das ging mir schon als Kind so. Ich war, mein Gott, ich glaube zweite, dritte Klasse, 7 Jahre alt. Und da begann ich, eigene Geschichten zu erfinden. Und ja, der eine wurde sogar veröffentlicht in so einer ganz kleinen Elternzeitschrift damals. Und ich wollte immer schreiben. Das hat mich nie losgelassen. Aber dann kommt ja die Schule dazwischen, der Beruf und alles Mögliche. Und erst eigentlich durch den Umzug hierher nach Niedersachsen konnte ich das dann tatsächlich aufgreifen.
Lass uns nochmal bei den Geschichten bleiben. Also junge, adlige Frauen oder manchmal auch Männer kommen ja auch vor bei Ihnen. Im Korsett so gesellschaftlicher Zwänge, die raus wollen, die irgendwie den Aufbruch und den Ausbruch suchen. Das ist schon für Sie so ein ganz guter Romanstoff, oder?
Auf jeden Fall, weil es gab tatsächlich viel mehr Frauen, die ihr Leben in die eigene Hand genommen haben. Und zwar nicht nur in den Adelskreisen, die hatten natürlich mehr Möglichkeiten, aber auch im Bürger- oder im Handwerkertum, weil wie viele Witwen gab's von den Handwerkern? Und die haben natürlich den Laden weitergeführt. Und es gab auch Zünfte, wo Frauen zugelassen waren. Also da ist die Forschung auch dran, dass man das viel mehr aufgreift, wie viele starke Frauen es tatsächlich gegeben hat vor ein paar hundert Jahren. Und das bietet so viel Raum, dass man sich selber auch so, sag ich mal, immer aus diesen Zwängen befreien kann. Und die Möglichkeit haben wir ja als Frau heutzutage, so ist es ja nicht. Und das versuche ich so ein bisschen zu transportieren in diese Zeit.
Nicht, dass man es hört, Frau Rist, aber Sie kommen natürlich aus Baden-Württemberg auch.
Man hört's.
Das haben Sie gemeinsam mit der Sibylla von Württemberg, erst von Anhalt natürlich, sie hat ja in Dessau gelebt und wurde dann eben mit dem Fidi Mömpelberg dann zusammen, ja, zwangsverheiratet. Würden Sie das sagen? Würden Sie so weit gehen zu sagen, die wurden zwangsverheiratet? Oder war das einfach, würde man vielleicht das damals auch noch nicht so genannt haben, das war schon eine arrangierte Ehe, oder?
Nein, das Ding ist tatsächlich eine der Ausnahmen, Sibylla und Friedrich, die haben sich tatsächlich verliebt. Und es war auch zu Anfang eine sehr, sehr glückliche Ehe. Aber natürlich war der Standard damals, man verheiratet geschickt. Und zwar, um sich gegenseitig, sei mal, falls ein Angriff käme, zu unterstützen. Und man hat nicht unter Stand geheiratet. Also da hatten die Frauen eigentlich auch überhaupt nichts mitzubestimmen. 0,0. Dass dem so gekommen ist bei Sibylla und Friedrich, war für die beiden ein Glücksfall. Was dann danach geschah, sei dahingestellt.
Weil man ja das Buch lesen soll. Also, soweit zu Ihrer Herkunft, kommen wir später auch nochmal dazu. Dann kommen wir mal zur Auskunft, die Sie ja auch brauchen, um dieses ganze Roman-Setting so lebendig über ein paar hundert Seiten beschreiben zu können. Sie gehen viel auf Recherchen. Also Sie wissen schon, was Sie da schreiben, da erfinden Sie relativ wenig dazu. Wie gehen Sie dabei vor?
Also ich bestelle mir natürlich Fachbücher und ich habe ganz, ganz viele Arbeiten gelesen. Es ist ja viel im Internet zu finden, was öffentlich zugänglich ist. Doktorarbeiten oder andere Publikationen. Also es sind oft natürlich mehrere hundert Seiten, aber da steht vielleicht auf einer halben Seite genau das drin, was ich will. Das ist ja super, kann man mit dem Computer gut suchen lassen. Man kann natürlich auch in die Archive gehen. Ich war jetzt für ein Buch, das ich im Augenblick am Schreiben bin. Das hat sich so ergeben, habe ich gedacht, es passt gerade. Ich war in Leipzig auf der Buchmesse, dann habe ich mir den ganzen Samstagvormittag, habe ich mir 5 Stunden dort in der Nationalbibliothek rumgetrieben und da natürlich gelesen, Notizen gemacht, fotografiert. Also ich beschäftige mich nicht nur mit diesen historischen Figuren, sondern mit diesem ganzen Setting. Also gab es denn diese Pflanzen eigentlich schon, die wir heute so gut kennen und so. Und das kann man alles gut nachrecherchieren, wann das wohin gekommen ist.
Auf Ihrer Homepage dokumentieren Sie ja Ihre Reisen, die Sie tun, auch durchaus mit schönen Fotos. Und wenn man auf andere Bücher nochmal guckt, der Pfeiler der Gerechtigkeit, da spielt der Bäckerlehrling Wulff eine Rolle und der geht ja auch nach Venedig. Das heißt, dann würden Sie aber auch nach Venedig reisen, um sich mal ein bisschen umzugucken?
Ich würde gerne nach Venedig reisen. Ich war tatsächlich nicht da. Aber dank des Netzes kann man ja quasi eine virtuelle Reise tätigen. Manchmal komme ich dann tatsächlich auch erst danach an diese Schauplätze, die im Buch eine Rolle spielen und finde es dann immer ganz toll und bin dann auch überrascht und denke, ja, genau, irgendwie passt das alles. Ne? Also hatte ich jetzt bei Sibylla tatsächlich. Da ist das Schloss Dessau beschrieben und ich kam tatsächlich erst nach Dessau, wo das Manuskript eigentlich schon längst fertig war. Und dann stehe ich vor Schloss Dessau und blendete diese Straße aus und habe gedacht, ja, genau so, wie ich es geschrieben habe. Da unten ist die Mulde, alles prima, wunderbar, klappt.
Also so rum kann es auch funktionieren. Ihr letztes Buch war ja Zauber der Edelsteine und das beginnt in Waldkirch, also auch im Schwarzwald. Und es geht nach Antwerpen, der Metropole der Edelsteine und vor allem Diamantenschleifereien. Warum lagen Sie dafür, um das schreiben zu können, auf einer historischen Schleifanlage?
Weil ich mir das vorstellen musste, wie diese Arbeit wirklich vonstatten ging. Und ich habe tatsächlich ein bisschen gesucht und habe jemanden gefunden, einen alten Schleifer, der ist über 70 oder fast 80. Der hatte noch so ein Ding, so einen alten Kürass. Und da habe ich gedacht, mein lieber Schwan, was war das für eine anstrengende und fordernde Arbeit. Und die sind natürlich nicht so furchtbar alt geworden. Wenn man sich vorstellt, man liegt bäuchlings auf so einem Kürass, vor sich ein wahnsinnig schnell drehendes Schleifrad in Größe, Durchmesser, wenn die frisch aus dem Steinbruch kamen, waren die etwa 2 Meter. Und sie sind nur wenige Handbreit davon entfernt und schleifen diese Steine. Und das alles natürlich eiskaltes Wasser, weil man muss die Schleifräder ständig mit Wasser benetzen sozusagen, sonst brechen die Steine. Und das war mir, da habe ich gedacht, wow, ey, wie haben die gelebt, was haben die getan? Die haben natürlich ganz gut verdient im Vergleich zu anderen Handwerkern, aber diese Arbeit war fürchterlich anstrengend.
Jetzt kommen Sie voll mit solchen Eindrücken nach Hause. Haben Sie dann Notizen gemacht, die Sie sich dann hinlegen, oder ist es sozusagen auf dem inneren Notizzettel alles gespeichert?
Also es ist beides. Also ich habe natürlich Notizen, mal mehr, mal weniger, und Fotos, aber es ist ganz viel in meinem Kopf. Also das Gehirn hat ja wirklich unendliche Weiten. Wir nutzen ja gar nicht alles, nur einen Bruchteil davon, sagt man immer. Und es ist auch so. Und man kann es ja alles wiederholen. Also das ist schon so. Man braucht ja teilweise nur die Augen verschließen und man ist da. Das geht einem ja auch so, wenn man vielleicht irgendwo im Urlaub irgendwas gesehen hat und man kann sich dieses Geräusch der Wellen wiederholen oder den Duft der Eukalyptusbäume und dergleichen. Das geht.
Wie sieht eigentlich bei Ihnen so ein Schreibtag aus? Also wenn ich mir vorstelle, dieser Schreibraum, der praktisch integrierte Essraum, ist Teil auch Ihrer offenen Küche mit Theke. Dann gehen Sie morgens rüber, machen sich einen Kaffee, setzen sich hin, klappen Ihren Laptop auf und los geht's. Oder schreiben Sie immer, wenn Sie mal zwischendurch Zeit haben? Immerhin, muss man sagen, wird so ungefähr im Schnitt pro Jahr ein Buch fertig.
Ja, also es ist so, ich arbeite nebenher noch 2 Vormittage die Woche. Da ist erstmal nichts mit Schreiben. Unter der Woche, wenn ich dann zu Hause bin, mache ich erstmal diese unangenehmen Sachen wie Haushalt, erstmal weg mit dem, was keinen Spaß macht, und dann setze ich mich hin. Und mal mehr, mal weniger. Und ich arbeite am allermeisten in diesen dunklen Monaten, also sprich von Oktober bis März. Und da kann es sein, ich bin also wirklich 10 Stunden am Rechner. Das ist einfach so. Immer natürlich wieder mit Unterbrechungen. Wenn man dann so im Flow ist, dann ist es auch nicht anstrengend, höchstens für die Augen, sage ich mal. Aber man will das auch, weil das Ganze, was in dem Kopf sich zurecht bastelt, und man hat so Bilder, die man dann ja anschaulich beschreiben will. Und das muss dann einfach sofort getätigt werden.
Also da ist eine Menge im Kopf, das muss raus. Und es gibt ja dann auch noch natürlich, also wenn dieses Buch fertig ist, dann muss es erstmal in Druck zum Verlag, dann geht es nochmal hin und her. Also das sind ja auch so Prozesse erstmal. Aber wenn Sie für sich so ein Manuskript fertig haben, wie sieht das dann aus? Atmen Sie auf und denken Sie, gut, dass ich jetzt diese Bilder erstmal los bin, oder verfolgt die Sie auch noch ganz lange weiter, weil man eben, wenn man sich so intensiv mit jemandem beschäftigt hat, auch nicht so schnell davon loskommt?
Nee, tatsächlich nicht, weil schon während des Schreibprozesses in einem neuen Manuskript kommt dann so ein kleines grünes Männchen in meinem Kopf und sagt, und was machen wir als nächstes? Und das muss ich echt ausblenden, weil mich das dann echt abbringt, weil dann geschieht tatsächlich hin und wieder das, dass ich denke, das kam dir doch irgendwie zwischen die Finger. Lass mal gucken, ob man da nicht irgendwas Neues draus machen kann. Mache ich mir vielleicht eine Notiz oder auch nicht. Und dann bringe ich das zu Ende, was ich zu Ende bringen will. Und dann bin ich ja erstmal los und kann mich also Wochen, Monate beschäftigen, bis es dann aus dem Lektorat zurückkommt. Also das läuft alles so.
Und bevor Sie sich dann hinsetzen und schreiben, Sie haben Ihre Recherchen, Sie haben vielleicht Notizen gemacht, gibt es auch sowas wie einen Schreibplan? Also das sind ja auch sehr viele Ebenen in diesem Buch. Sie haben ja vorne auch Personenregister. Man muss auch aufpassen manchmal, dass man dann die nicht durcheinander bringt oder weiß, wer gehört zu welcher Familie. Wie ist denn das bei Ihnen? Müssen Sie sich das selber auch machen, hinlegen und sagen, oh, stopp, da bin ich jetzt falsch abgebogen?
Nee, muss ich gar nicht. Also ich kenne die Figuren ja. Ich recherchiere darüber. Ich habe natürlich meine Fiktiven, die sind ja quasi meine Kinder sozusagen. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken.
Also Sie brauchen dann auch nicht so große Bögen, DIN A3, wo Sie so eine Übersicht machen, Szenen, was passiert als nächstes, wer mit wem, wo gehe ich dann hin? Also so ein großes Schreibkonzept vorher brauchen Sie nicht. Sie lassen wirklich fließen.
Ja, genau so sieht's aus. Also ich habe eine grobe Idee und so ein paar Vorstellungen von den ersten Figuren, und dann kommt die eine oder andere dazu, ohne Grund. Und das war zum Beispiel so, der Pfeiler der Gerechtigkeit, es spielt in Würzburg. Und da hatte ich meinem Protagonisten eine kleine Schwester angedacht, damit er eben nicht alleine aufwachsen muss. So. Und irgendwann hat die gesagt, ich möchte mehr Raum. Und dann denke ich, ja, dann mach halt, dann. Und dann habe ich sie gelassen. Und das hat dem Buch so eine Wendung gegeben und so viel anderes noch mit da reingebracht. Es war genau richtig.
Also das scheint irgendwie mit Ihnen und dem Schreiben wirklich gut zu funktionieren. Da scheint was aufzugehen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Sibylla gucken, ihr Leben mit dem dann doch irgendwann unerträglicher werdenden Ehemann Friedrich von Mömpelgard, ich sage diesen Namen so gern und kann ihn nicht oft genug sagen. Das Leben wird für Sie dadurch erträglicher, dass Sie sich Ihrer Leidenschaft, den Heilkräutern, dann widmet und dann auch Arzneimittel für einen Hospitalarzt herstellt. Das ist so ein Hospital für Arme. Und da geht sie dann so auf und kann so ihr fundiertes Wissen dann auch anwenden. Und das muss Ihnen, dachte ich, so besonders viel Freude gemacht haben, weil Sie ja auch aus der Branche kommen. Sie sind gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin. Das heißt, da trifft da ja auch noch eine Ebene dann, wo sie sagt, Mensch, das ist ja toll, da bewege ich mich ja noch mehr in meinem Metier als sowieso schon.
Ja, ich kann das natürlich nutzen, auch wenn es sehr, sehr lange her ist, dass ich diese Ausbildung hinter mich gebracht habe und habe mich ja dann der Medizin, der Humanmedizin zugewandt über viele Jahrzehnte. Aber es ist natürlich viel da und man kann auch da ganz tolle Bücher kaufen, habe ich auch gemacht, historische Bücher über die Apotheken und wie war das damals und die ganzen Kräuter und wie war das, als Paracelsus dann ankam mit der das ist nicht alchemistisch, aber diese Chemiatrika und dann schieden sich ja auch die Geister und ja, dann ist man dann wieder da und also ich kann natürlich einige Pflanzen noch so benennen, wenn ich durch die Walachei streiche, so ist es nicht. Man verliert ja nichts und es ist, ich sag immer, es ist für alles was gut, was man mal gelernt hat.
Sie haben ja eben auch schon angedeutet, dass Sie noch 2 Tage die Woche arbeiten und das habe ich Ihrer Homepage, glaube ich, auch entnommen. Noch immer ist sie der Medizin sehr verbunden und neben dem Schreiben in der Dermatologie unterwegs. Was heißt denn das?
Das heißt, dass ich in der Dermatologie oder in einer großen dermatologischen Praxis tätig bin und mache da alles, was anfällt. Alles, was zum Schreiben ist, ist so mein Ressort. Das heißt, ich habe mit den Patienten nur indirekt zu tun. Ja, das Schöne ist, die Haut ist ja unser größtes Organ und die hat alle möglichen Spielarten an Krankheiten und deshalb tauchen die eine oder andere dann auch natürlich in meinen Romanen auf. Und man kann die ja dann auch damals mit Pflanzen oder dergleichen behandeln. Also ich habe immer, in jedem Roman gibt es irgendwas an Krankheiten, bisschen versteckt und dann können die Leute drauf selber kommen, was es denn, um welche Krankheit es geht. Ich wurde da auch schon mehrfach angesprochen. Du, ist es das und das? Und sage ich, nee, ist es nicht. Ich sage dir, was es ist. Ja, also ich habe jetzt was, das ist ein Manuskript, das kommt im Frühling raus. Das heißt das kolige Fieber. Und koliges Fieber war ein anderer Name für das, was wir heute kennen als Milzbrand. Und das ist tatsächlich im Nachwort erklärt.
Sie haben, glaube ich, in Stuttgart war es auch mal im Labor gearbeitet. Haben Schreiben und Laborarbeit eigentlich irgendwas gemeinsam?
Ja, natürlich. Man muss ja viel dokumentieren. Und also ich war sehr, sehr lange in den Labors selber tätig, habe alle möglichen Sachen gemacht, also von der Molekularbiologie über die Immunfluoreszenz, also alles querbeet. Und habe aber dann die letzten 8 Jahre, habe ich diese ganzen Befunde interpretiert und zusammengestellt und war dann also quasi da schon im Schreibprozess. Weil ich wollte eigentlich tatsächlich von der Bench, wie man so sagt, im Labor weg. Weil das meinem Intellekt mehr entspricht, darüber nachzudenken, wie kann das sein, kann dieser Wert sein, muss man den wiederholen, dass es Sinn ergibt, weil natürlich passieren Fehler, wie überall anders auch. Und das war eigentlich so genau mein Ding.
Freiberufliche Schriftstellerin zu werden, kam das je ernsthaft in Frage oder war es immer so ein versteckter Traum?
Naja, es ist also natürlich irgendwie ein Traum. Also man denkt ja gar nicht, dass man irgendwo tatsächlich mal ein Buch veröffentlicht. Also das ging uns ja damals so, Lilly und mir. Wir haben diesen ersten Krimi geschrieben und dann haben wir gesagt, super, das gucken wir jetzt, dass wir das irgendwo unterbringen und haben dann also, ich glaube, 2, 3 Verlage angeschrieben und tatsächlich kam die Rückmeldung eines Verlags sehr, sehr schnell, mit dem haben wir gar nicht gerechnet, bekamen dann eine Einladung zur Frankfurter Buchmesse, um die Programmleiterin zu treffen und dann war das geritzt und wir waren völlig neben der Spur, sage ich mal, es war unglaublich. Und als wir das so erzählten im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass wir jetzt Krimis schreiben, da war schon ein bisschen spürbar, ja, macht ihr mal. Ne? Aber ja, wir haben sie alle eines Besseren belehrt und wir schreiben heute noch.
Ja, und Sie sind, das finde ich auch wirklich ganz interessant, was organisiert oder verbunden mit zwei Schriftstellerverbänden oder Vereinigungen. Einmal Delia, das ist ja diese Vereinigung der, wie sagt man, Liebesroman-Schriftsteller und Schriftstellerin, und Vereinigung der historischen Romane. Warum ist es denn wichtig, sich da zu verbinden, und warum Delia?
Naja, es ist der Austausch zwischen anderen Autorinnen. Das ist ganz wichtig, weil natürlich sind da auch Leute, die sehr viel länger im Metier sind, die können Hilfestellungen bieten, und es macht auch Spaß. Und Delia, ja, heißt zu Unrecht, ja, was heißt zu Unrecht? Also ja, es sind Liebesromanautorinnen, aber das ist so ein ganz weites Feld. Ich bin ja so, tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein exotisches Pflänzchen, weil bei mir natürlich spielt die Liebe auch eine Rolle, aber eine sehr, sehr untergeordnete. Und in anderen gibt es natürlich auch historischen Romanen, da ist das sehr im Vordergrund, da ist eben das Setting und was so sonst in dieser Zeit passiert ist, rückt dann in den Hintergrund. Das möchte ich nicht, weil ich habe diesen Anspruch, dass ich den Leuten was mitgeben will und was nachhaltig ist, dass man auch was lernt und auch Sachen besser versteht. Also ich habe ein Buch geschrieben, das ist Das Erbe derer von Thurn und Taxis. Da geht es um die kaiserliche Reitpost im Dreißigjährigen Krieg. Und ich erinnere mich gut an den Geschichtsunterricht. Man hat eigentlich im Grunde nur irgendwelche Jahreszahlen auswendig gelernt und gar nicht verstanden, warum, wer, wie, gegen wen. Und jetzt habe ich das richtig verstanden, und es hat mir auch eine Leserin geschrieben, die hat gesagt, wenn mir jemand damals den 30-jährigen Krieg so erklärt hätte wie sie, dann hätte ich den verstanden. Das hat mich natürlich echt geehrt, und es machte richtig Spaß, obwohl ich eigentlich tatsächlich in diese furchtbare Zeit gar nicht wollte. Dann kam mir der Zufall natürlich mal wieder. Ich war recherchetechnisch unterwegs und bin über diese Alexandrine von Taxis gefallen. Und da dachte ich, du musst da was machen, weil diese Frau so unglaublich stark gewesen sein muss. Als Witwe von zwei kleinen Kindern hat die dieses Unternehmen Kaiserliche Reitpost über 18 Jahre lang durch diesen fürchterlichen Krieg geführt. Die muss solche Ellbogen gehabt haben und richtig was im Kopf. Das hat mich zutiefst beeindruckt, und damit, ja, blieb mir nichts anderes übrig, als in diese Zeit einzutauchen.
Also die Stoffe rufen Sie, habe ich so den Eindruck gewinnen können bisher. Wenn Sie über Thurn und Taxis schreiben, das ist ja ein Adelshaus, was es irgendwie auch noch gibt, müssen Sie sich da rechtlich absichern? Ja, kommt da nicht irgendwas, dass Sie sagen, Moment mal, das ist aber unsere Familiengeschichte und da haben wir sozusagen das Copyright dran?
Nein, das muss man nicht. Also es ist ja ein historischer Roman, und das ist jetzt nicht irgendein Sachbuch, und ich erkläre ja viel und ich nehme diese Figur, und ganz im Ernst, niemand weiß, wie diese Leute wirklich waren, wie die gehandelt haben. Also das ist ja auch alles reine Spekulation. Bei Alexandrine ist es tatsächlich so, dass ganz wenig über diese Frau bekannt ist. Die taucht auf als Frau an der Seite von Leonard II. Von Taxis damals. Das Turn kam erst später dazu. Und sie verschwindet in dem Moment, wo ihr Sohn die Volljährigkeit bekam und wurde Generalpostmeister. Und dann ist sie aus den Geschichtsbüchern raus. Also da gibt es eigentlich gar nicht so viel.
Also im Gegenteil, die können Ihnen noch dankbar sein, dass Sie da so ein bisschen Familienforschung betreiben und die Historie aufarbeiten.
Ja, wäre schön. Hat sich keiner gemeldet bisher.
Ja, schön dumm. Aber ich habe auch noch gedacht, die Frau traut sich ja auch was. Also dieses historische Grundwissen, Sie sagen zwar, Sie recherchieren und erarbeiten sich, aber wenn ich denke an einen Roman Meister der Karten, vor 2 Jahren, glaube ich, erschienen, da geht es dann auch um andere Wissenschaften, Kosmologie und Astronomie, Geologie, geht um den Kartografen Martin Waldseemüller. Und der dann aufbricht und als Kartograf unterwegs ist. Und der Roman spielt 1492, ausgerechnet, könnte man sagen. Da verbindet jeder was damit. Eine Zeit, die gut erforscht ist. Und der führt eigentlich nur nach Freiburg, sondern auch nach Frankreich und Portugal. Also die Zeit der Neuentdeckung, der Weltneuordnung, wo ja viele Historiker auch schon drüber geschrieben haben. Da haben Sie dann wenig Respekt, dass jemand mal kommt und anklopft und sagt, Moment mal, also das sind aber Zusammenhänge, die haben so nie bestanden.
Kam bisher noch keiner. Wenn jemand kommt, dann weiß ich, habe ich natürlich Argumente. Also A, es ist ein historischer Roman, Punkt. Und ich erkläre viel im Nachwort, wie schon gesagt. Auch über Waldseemüller tatsächlich ist ganz wenig bekannt. Der ist komplett in Vergessenheit geraten, außer in seinem kleinen Geburtsort in der Nähe von Freiburg. Da gibt's aber eine Statue und in Freiburg einen Mann, der über Waldseemüller promoviert und habilitiert hat. Den habe ich angeschrieben und mit dem kommuniziert und habe auch dessen Buch gekauft. Und das kann eigentlich keiner sagen, das ist alles wischiwaschi und gelogen und keine Ahnung was. Das ist definitiv nicht so.
Gut, also da tauchen Sie dann wirklich ein. Auch so eine produktive Autorin, wie Sie es sehen, Frau Rist, muss sich ja irgendwie auch mal entspannen. Und Sie finden Entspannung vor allem in der Natur. Bei Spaziergängen nehme ich an, wo Sie den Kopf mal so richtig leeren dann?
Ja, ich gehe schon spazieren, aber wir gehen am liebsten auf den Golfplatz. Und da können wir richtig abschalten.
Und ich merke ja schon, die Ideen gehen Ihnen ja nicht aus. Also es mangelt weniger an Ideen als an der Zeit, wie Sie sagen. Wollen wir vielleicht nochmal ein abschließendes Wort darüber verlieren? Wie ist denn das, wie verkauft sich denn der historische Roman? Was für eine Leserschaft haben Sie? Sie machen ja auch viele Lesung. Ist das eine sehr spezielle, eine auch überschaubare Leserschaft oder merken Sie auch anhand Ihrer Verkaufszahlen? Ich glaube, das ist jetzt Ihr sechstes Buch, das draußen ist, das siebte kommt, haben Sie gesagt, im Frühjahr, dass das auch stetig wächst, dass Sie sich so einen Namen gemacht haben inzwischen in der Branche, dass Sie merken, so, das läuft auch wirklich sehr gut.
Sibylla ist mein achtes Buch, das neunte kommt nächstes Jahr, das zehnte schreibe ich gerade. Es gibt natürlich schon so eine eingeschworene Leserschaft, die sehr gerne historische Romane lesen. Ich glaube auch, dass der historische Roman manchmal zu Unrecht totgesagt wird, weil also die Leser werden ja auch älter und bewegen sich weg von dem, was sie, sag ich mal, zu jungen Jahren gelesen haben. Und es ist so viel Geschichte und ich glaube auch, dass ganz viele irgendwo auch mal, weil man da so wegtauchen kann und auch diese Orte besuchen kann, Schlösser, Burgen, Gärten und so auf diesen Pfaden wandeln, das können sie nicht in einem Fantasy-Roman oder in einem Dark Romance oder weiß der Herrgott. Also ich glaube, dass die Leserschaft relativ groß ist. Aber ich kann jetzt keine Zahlen nennen jetzt im Vergleich zu den Young Adult, was ja gerade ganz hoch gehypt wird. Da scheiden sich auch die Geister, ob dies tatsächlich der Weg ist, dass man junge Leute am Lesen hält. Die Leserschaft nimmt ab, weil natürlich die Bildung schlecht ist und die Lesekompetenz abnimmt. Wir werden sehen, was passiert. Der Buchmarkt ist im Umbruch.
Das ist ja wirklich, jetzt erscheint jedenfalls Ihr neunter Roman im Frühjahr. Daran ist nicht zu rütteln. Biggi Rist alias Johanna von Wild, ganz herzlichen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein durften.
Liebe Frau Krämer, ich danke Ihnen.
Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast vom Literaturhaus Bremen. Mehr Folgen gibt es auf literaturhaus-bremen.de.